Ja, nicht selten wird ja heute der Erfolg einer Gemeinde an ihrer Größe gemessen. Es gibt viele Bücher und Vorträge, die sich mit Gemeindewachstum beschäftigen. Frei nach dem Motto, wenn sich viele versammeln und es funktioniert, dann muss es ja auch gut sein. Die Tatsache, dass viele Menschen zu einem Gottesdienst kommen, wird dann auch als Beleg erachtet, dass die Praktiken richtig und von Gott gesegnet sind. Aber ist Größe wirklich der Garant für Segen und Wohlgefallen Gottes? Ich weiß nicht, ob ihr viele Missionsgeschichten kennt, William Carey oder ich weiß immer nicht, wie man seinen Vornamen aussprechen soll, Adoniram Judson, William Carey in Indien oder Judson in Birma. Das waren zum Beispiel Missionare, die ihr Leben hingegeben haben, um unerreichte Völker oder Stämme zu erreichen, und die durften zeitlebens meistens nicht viel Frucht oder nicht große Zahlen sehen. Ich denke, wir alle wissen, dass Zahlen kein Garant sind für den Segen Gottes oder auch für eine gesunde Arbeit. Und ich denke, vielleicht beschleicht dich auch Unbehagen aufgrund dieser Oberflächlichkeit, die wir in der Gemeindelandschaft heute häufig sehen. Und deswegen ist die Frage, was ist denn ein guter Beurteilungsmaßstab für Gesundheit einer Gemeinde? Diese Bibelstundenreihe soll heißen Merkmale, oder vielleicht, ich denke, es werden 12 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und bitte stört euch nicht dran, wenn wir jetzt nicht sagen, oh, wir schlagen nur den Titusbrief auf oder nur das Johannesevangelium. Warum? Weil Merkmale einer gesunden Gemeinde werden im ganzen Neuen Testament gelehrt. Und das heißt, wir müssen uns mehreren Stellen zuwenden. Und es ist nicht schlecht oder verwerflich, dass man mal dieses Chronologische durch ein Buch gehen verlässt, um sich einem Thema zuzuwenden. Das heißt nicht, dass wir uns dem Wort Gottes, das Wort Gottes verlassen. Wir wollen nach wie vor, und das werdet ihr heute Abend sehen, dem Wort Gottes die Auslegung des Wortes Gottes folgen und uns davon tatsächlich belehren lassen. Diese Bibelstundenreihe soll auch keinesfalls das Ziel haben, irgendwie mit dem Finger auf andere Gemeinden zu zeigen. Ja, das im Gegenteil, wir wollen vielmehr das lehren, was gut ist, was richtig ist. Ja, frei nach dem Motto, wie ihr kennt das Beispiel, FBI-Beamten ausgebildet werden, um Falschgeld zu erkennen. Wie wird das geschehen? Die beschäftigen sich wochenlang oder monatelang nur mit echtem Geld. Und wenn ihnen dann tatsächlich mal eine Blüte unter die Finger kommt, dann erkennen die das ganz von selbst. Und das soll auch unser Ziel sein, nicht Unzufriedenheit schüren. Ja, das reicht nicht aus und die gibt es an jeder Ecke. Sondern das Ziel ist, das Wort Gottes nach diesen Merkmalen einer gesunden Gemeinde hin zu untersuchen und danach gemeinsam danach zu streben, dass wir so eine Gemeinde sind oder werden. Ja, wir wollen als Älteste auf eine positive Art und Weise erkennen, wie eine Gott wohlgefällige Gemeinde aussieht. Ja, was ist das Substanz und das Wesen einer gesunden Gemeinde? Was sollte eine gesunde Gemeinde auszeichnen oder kennzeichnen? Das soll das Thema sein. Und in diesem ersten Bibelstudium wollen wir deutlich machen, dass sich gesunde Gemeinde im Kern eben nicht um Gemeindewachstum dreht, also möglichst viele an einem Ort, wie eingangs beschrieben, sondern das haben ja leider viele evangelikale Gemeinden heute zum Ziel, sondern der Kern des Gemeindelebens sollte tatsächlich Gott, sein Wesen und seine Verherrlichung bilden. Und ich will am Ende auch versuchen, ein bisschen zu erklären, warum das so wichtig und so praktisch ist. Ja, wenn wir nämlich tatsächlich, das können wir eingangs schon sehen, das Ziel verschieben und sagen, ja, Hauptsache es kommen viele zusammen, dann wird das drastische Konsequenzen haben. Die Auslegung der Bibel wird nicht mehr so im Vordergrund stehen, zumindest nicht die ungeschönte auslegende Arbeit mit dem Wort, sondern dann ist man mehr versucht, das zu predigen, was den Menschen in den Ohren kitzelt. Oder die herausragende Bedeutung des Gebets wird dann auch nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Oder auch, wie gehen wir mit Sünde um? Ja, eine Gemeinde, die auf große Zahlen aus ist, wird sich natürlich schwer tun, noch dem biblischen Gebot von Matthäus 18, Gemeindezucht, zu folgen. Ich denke, es wiegt sehr schwer, dass die Gemeinde Jesu mehr denn je heute in der Gefahr steht, den Mittelpunkt des Gemeindelebens auszutauschen. Dass nämlich nicht mehr Christus und seine Verherrlichung oder die Verherrlichung Gottes im Mittelpunkt steht, sondern tatsächlich der Mensch selbst. Ich hoffe, ihr seid bereit, ein paar Bibelstellen heute Abend aufzuschlagen. Römer 11 zum Beispiel. Da beschreibt ja Paulus das Evangelium als den Kern dieses Römerbriefes. Und am Ende dieses theologischen Teils, nämlich ab Kapitel 12 wird er dann praktisch, schreibt er, nachdem er das Evangelium über viele, viele Kapitel in allen Facetten und Tiefen besprochen hat, in Vers 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine auf Zahlen ausgerichtete Gemeinde steht in der großen Gefahr, nicht mehr tatsächlich die Herrlichkeit Gottes, so wie es Paulus hier im Vers 36 schreibt, in den Mittelpunkt zu haben, sondern einfach möglichst viele Seelen irgendwie in die Gemeinde zu führen. Ja, so ein Ansatz lässt wahrscheinlich dann sogar das Evangelium leiden, dass beim Evangelium dann Abstriche gemacht werden und es darum geht, naja, Hauptsache irgendwie drin. Am Anfang dieser Bibelstundenreihe, was eine gesunde Gemeinde tatsächlich ausmacht, möchte ich deswegen tatsächlich über das Evangelium mit euch reden und wie das Evangelium nicht den Menschen, sondern Gott selbst in den Mittelpunkt stellt. Das ist eine Botschaft, die haben wir, ich kann mich leider nicht erinnern, weil mir das Datum gefehlt hat. Ich glaube, wir haben die das erste Mal in Rahsdorf gehört und ich sehe jetzt nur ganz wenige, die schon in Rahsdorf dabei waren. Ein paar kennen das vielleicht, aber die Vergesslichkeit der Gemeinde ist dann der Segen des Predigers. Für andere wird es vielleicht neu sein. Aber Titus 1 wird der Kern sein heute Abend, Titus 1, die Verse 1 und 2. Aber wir werden dann auch noch den Epheserbrief, die ersten 1, 2, 3 Kapitel, ein paar Verse draus anschauen, um deutlich zu machen, dass es im Kern gar nicht wirklich um den Menschen geht, sondern dass es im Kern um Gott selber geht. Ja, Gott verfolgt in diesem Universum das Ziel, sein herrliches Wesen zur Schau zu stellen. Er will sich mitteilen und der stärkste Ausdruck für dieses herrliche Wesen Gottes ist das Evangelium. Und das wollen wir heute Abend mal anschauen, dass tatsächlich Gott im Mittelpunkt des Evangeliums steht und nicht der Mensch. Ich bete noch mit uns und dann schauen wir uns Titus 1 an. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dich um Hilfe bitten dürfen, jetzt auch für die Betrachtung deines Wortes. Es soll um dich gehen, um deine Herrlichkeit und da bitten wir dich, dass du mir und uns Gelingen schenkst, Herr, dass wir wirklich dein Wort sorgfältig beachten und auch sorgfältig auslegen und dass wir auch nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind, dass dein Wort uns trifft, dass wir unser Denken davon prägen, verändern lassen und dass wir letztendlich wirklich dahin kommen, dass wir von dir begeistert sind, dass wir verstehen, dass nur du und du allein würdig bist, im Mittelpunkt unserer Gemeinde, der Gemeinde Jesu zu stehen und auch unseres Lebens zu stehen. Bitten um deine Hilfe dazu. Amen. Ja, lasst uns den Titusbrief aufschlagen. Titus ist ja einer der sogenannten Pastoralbriefe. Wir haben letzten Sonntag schon mal kurz davon gesprochen. 1. und 2. Timotheus und Titus waren ja, Timotheus und Titus waren Jünger des Paulus und Pastoren oder Hirtenälteste in ihren Gemeinden. Und in diesen Briefen gibt Paulus diesen Männern Anleitung, wie sie ihren Dienst verrichten sollen und letztendlich, wie wir das in 1. Timotheus 3 letzten Sonntag gesehen haben, er gibt Anleitung, wie man sich in der Gemeinde Jesu verhalten sollte. Denn die Gemeinde Jesu ist die Grundfeste und die Säule der Wahrheit. Und da schreibt Paulus in Titus 1, in den ersten Versen, eigentlich müssten wir bis Vers 4 lesen, weil im Griechischen ist das ein einziger Satz, aber uns geht es heute Abend vor allem um die Verse 1 und 2, die sind schon gehaltvoll genug. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. An der Stelle mache ich immer kurz Pause und frage dann aber ich wäre beinahe versucht, mal einen von euch zu fragen, was steht in den zwei Versen? Was haben wir gerade gelesen? Wer kann die mal mit seinen eigenen Worten wiedergeben? Und ihr werdet feststellen, auch der Wilhelm, wenn ich doch mal deinen Namen nennen darf, das ist richtig schwer. Und leider, weil manchmal Verse extrem kompakt sind, sind wir versucht, über diese Verse hinwegzugehen, weil wir denken, ach, das sind ja die Einleitungsverse von Paulus und er schreibt ja am Anfang von den Briefen sowieso immer das Gleiche, so Gnade und Friede, sage ich allen zuteil, und dann steigen wir irgendwie erst später in so einen Brief ein. Und vielleicht übersehen wir dabei manchmal ganz große Schätze. Und deswegen will ich mit euch versuchen, diesen Text, diese zwei Verse mal ganz behutsam zu betrachten, um diese Botschaft, die ich heute Abend in den Mittelpunkt stellen will, es geht im Kern in der Gemeinde, das Thema heute Abend wäre, eine gesunde Gemeinde dreht sich im Kern um das Wesen Gottes und um seine Herrlichkeit und nicht um Menschen. Diese Verse 1 und 2, da sagt Paulus, ich bilde erstmal die Klammer, er sagt am Anfang, er ist Paulus, also der Schreiber, nicht wie bei uns heute, nennt sich immer am Schluss, sondern hier nennt er sich am Anfang Paulus. Und er bezeichnet sich als Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, um eine Botschaft, die wir uns jetzt genauer anschauen werden, das bildet den Mittelteil dieser zwei Verse, zu verkündigen oder Herold, Apostel zu sein, die Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten, also vor Zeitalter ewig verheißen hat. Versteht ihr, was ich tun will? Ich will den Text so langsam aufdröseln, damit wir reinkommen. Also Paulus stellt sich vor als Knecht und Apostel einer Botschaft, das bildet den Mittelteil, den wir uns gleich anschauen werden. Und diese Botschaft hat Gott, der nicht lügt, vor Zeitalter ewig bereits verheißen. Diese Bezeichnung, dass Paulus sich als Knecht Gottes bezeichnet, die ist uns geläufig, und gleichzeitig aber auch als Apostel. Apostel ist ein anderes Wort für Herold, also um etwas zu verkündigen. Ich meine, bevor wir uns den Text überhaupt näher anschauen, kann ich euch fragen, für was war denn Paulus Knecht und Herold? Was sollte er denn verkündigen? Ihr dürft euch ruhig beteiligen, es ist eine Bibelstunde. Nicht alle auf einmal.
Die Wahrheit.
Die Wahrheit, okay. Ja, aber denk mal an Apostelgeschichte, wo Gott ihn beruft. Er hat ihn berufen als ein auserwähltes Werkzeug, um was zu den Nationen zu tragen? Das Evangelium. Ja, Paulus war wie kein anderer Knecht und Apostel des Evangeliums Jesu Christi an die Nationen, sprich an uns. Und wenn wir uns jetzt den Mittelteil anschauen, dann steht da, Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Keine Angst, es geht heute Abend nicht um Auserwählung. Ich weiß, dass die Gemeinde Jesu schon oft über Auserwählung gestritten hat und dass es momentan auch leider wieder sehr in Mode gekommen ist, über dieses Thema zu streiten. Ist gar nicht meine Absicht, aus dem ganz einfachen Grund, das war auch nicht Paulus Sinn, hier in diesen ersten zwei Versen über die Lehre der Auserwählung zu reden. Ja, das macht er an anderen Stellen in der Schrift, sondern er sagt hier einfach nur, es gibt offensichtlich Auserwählte Gottes. Gott hat eine Auserwählung getroffen, eine Auswahl getroffen. Was da wirklich mit gemeint ist, ob das jetzt die Gemeinde als Ganzes oder Einzelne zum persönlichen Heil oder ob das tatsächlich für Dienste oder für Heiligkeit gemeint ist, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. Ich glaube, in der Spannung kann ich euch lassen. Ich will euch nur auf eins hinweisen. Wenn Gott auserwählt hat, dann hat er das offensichtlich in der Vergangenheit getan. Eine Auswahl, ja, wird ja vorher getroffen, und damit bezeichnet Paulus hier eine Facette des Evangeliums, die in der ewigen Vergangenheit liegt. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, oder ich sage es mit anderen Worten, nach dem Evangelium, was Gott schon in der Vergangenheit, in der ewigen Vergangenheit begonnen hat. Okay? Ich will wirklich das sagen, was Paulus sagt und nicht irgendwie das Wort für irgendeinen anderen Sinn gebrauchen oder gar missbrauchen. Und deswegen wollen wir es dabei belassen. Er spricht hier die Facette des Evangeliums der Vergangenheit an. Aber da bleibt Paulus nicht stehen, sondern er geht noch weiter und sagt, er ist nicht nur Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes, also dem Evangelium der Vergangenheit, sondern auch gemäß der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Die Erkenntnis der Wahrheit, die zur Gottseligkeit führt. Wann wird denn die Wahrheit des Evangeliums erkannt? Ganz einfache Antwort: Jetzt. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt wird das Evangelium durch die Gemeinde Jesu, das heißt durch euch, die ihr schon gerettet seid, verkündigt. Und jetzt werden dadurch Menschen gottselig. Ja, wir haben fast keine Jugendlichen hier unter uns, aber bei dem Wort gottselig bin ich immer versucht zu sagen, das muss man erklären, weil das klingt so kananäisch, ja, Gottseligkeit. Wir führen das Wort im Mund, aber jemand, der nicht so die Bibel so gut kennt, der kann sich unter gottselig nicht gut viel vorstellen. Für Jugendliche gebrauche ich immer die Erklärung, in Gott selig sein. Ja, das, was Teenies sehr gut kennen, ich war erst jüngst in einem Haushalt, der wimmelt nur so von Teenies, und die wissen, was es heißt, Stress mit ihren Eltern zu haben. Und wenn sie keinen Stress mit ihren Eltern haben, dann ist selig, okay? Und genau das bezeichnet hier dieses Wort gottselig. Ja, wenn du keinen Stress mehr mit Gott hast, Entschuldigung für diese flapsige Ausdrucksweise, warum? Und das ist sehr ernst, weil du tatsächlich durch das Blut Jesu versöhnt worden bist. Weil du das Unterpfand seines Erbes bekommen und geschenkt bekommen hast, weil du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist, weil dir die Gerechtigkeit Gottes geschenkt worden ist. Deswegen habe ich mit Gott keinen Stress mehr. Nicht deshalb, weil ich vielleicht so einen absolut vorbildlichen Lebensstil habe, den sollte ich haben, aber dass ich wirklich gottselig bin, das liegt nicht an mir, das liegt an Christus. Dass ich Ruhe, dass ich Frieden mit Gott habe, das liegt nicht an mir und meiner Leistung oder Leistungsfähigkeit, sondern das liegt an dem Herrn Jesus selbst. Und das ist das Evangelium der Gegenwart. Jetzt, hier heißt es Erkenntnis der Wahrheit, jetzt erkennen Menschen diese Wahrheit, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist als Sohn Gottes, um das gerechte Opfer für meine Schuld, für unsere Schuld, für die Schuld der Menschheit, der Welt zu tragen. Und das können Menschen jetzt annehmen und dann werden Menschen jetzt gottselig. Also, Paulus sagt, ich bin ein Apostel von Gottes Evangelium. Und dieses Evangelium hat Auswirkungen in der Vergangenheit, da hat Gott eine Auserwählung getroffen. Dieses Evangelium hat Auswirkungen in der Gegenwart, nämlich jetzt rettet Gott Menschen und jetzt finden Menschen Frieden mit Gott, werden Gott selig. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Paulus sich als Apostel des Evangeliums, was Auswirkungen in der Vergangenheit und in der Gegenwart hat, dann, weil Paulus ein sehr strukturierter ist, vermisst er es nicht, auch noch die Facette des Evangeliums für die Zukunft anzusprechen. In der Hoffnung des ewigen Lebens. Und natürlich ist das ewige Leben für alle die, die den Herrn Jesus Christus angenommen haben, die Buße getan haben, die diesen Glauben gezeigt haben, diesen Glaubensgehorsam und gesagt haben, jawohl, ich nehme das an, dass Jesus Christus für meine Schuld vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gelitten hat und ich werfe mich auf ihn und allein auf ihn für meine Rechtfertigung vor einem heiligen Gott. Natürlich haben wir jetzt schon ewiges Leben, aber dieses ewige Leben hat mehr Facetten als das, was du und ich jetzt gerade leben, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn der Zustand, in dem ich heute lebe, tatsächlich ewig andauern würde, das wäre echt ein leidvolles, ewiges Leben. Und die Bibel ist voll davon, auch von dieser Hoffnung, und deswegen dieses Stichwort, diese Hoffnung des ewigen Lebens zu sprechen, die noch in der Zukunft liegt. In der Zukunft werde ich frei sein von jeder Selbstdarstellung und jedem Kampf mit meinem eigenen Fleisch. In der Zukunft werde ich frei sein von jedem Streit, der dadurch entsteht, zwischen dem Menschen und auch zwischen Geschwistern. In der Zukunft werde ich auch frei sein von jeglicher Krankheit oder von jeglichem Leiden. In der Zukunft werde ich frei sein von jedem Tod. In der Zukunft werde ich frei sein auch von jedem Leid, was ich meinem Herrn zufüge. Von jeder zeitweisen Störung der Beziehung. Ja, dann wird alles heil sein. Das ist eine Hoffnung des ewigen Lebens, die jeder von uns hier im Raum, davon bin ich überzeugt, teilt. Und das ist eine Facette der Zukunft des Evangeliums. Auserwählung beschreibt eine Facette der Vergangenheit des Evangeliums. Dass jetzt Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, ist Gegenwart des Evangeliums. Und dass es noch eine Hoffnung gibt dieses ewigen Lebens, das bezeichnet die Zukunft, eine zukünftige Facette des Evangeliums. Und für dieses Evangelium ist Paulus, Knecht Gottes, eingesetzt als Apostel, als Herold. Ich will mal eine Anmerkung machen. Auf einmal ist der Text nicht mehr so schwer oder so fremd, oder? Man muss nur sich einfach ein bisschen Zeit nehmen und länger über diese drei Teile nachdenken. Und das ist sehr wichtig, denn die Hauptbotschaft haben wir meines Erachtens nach noch gar nicht erfasst. Paulus sagt nicht nur, dass er Knecht und Apostel des Evangeliums ist, sondern er sagt, dass Gott dieses Evangelium, der nicht lügen kann, vor Zeitalter ewig verheißen hat. Gott hat dieses Evangelium, das ist der letzte Teil von diesem Vers 2, Gott hat dieses Evangelium vor Zeitalter ewig schon verheißen. Wir werden ausführlicher noch darüber sprechen, aber ich will an der Stelle schon mal festhalten, dass dieser Satz mit einigen Missverständnissen aufräumt, die sich in den Köpfen von nicht wenigen Christen festgesetzt hat. Selbst ich war versucht, am Anfang meines Glaubenslebens zu denken, das Evangelium, also dieser Rettungsplan des Menschen, das war so eine Art Notfallplan nach dem Sündenfall. Versteht ihr? Ja, Gott macht alles wunderbar. Und es läuft auch eine gewisse Zeit, keiner weiß genau wie lang, aber dann kommt Satan daher, versucht Adam und Eva, die beiden werden ungehorsam und das ganze wunderbare Schöpfungswerk Gottes fällt in Sünde. Und dann steckt die Dreieinigkeit die Köpfe zusammen und überlegt sich, ja, was können wir tun, um dieses Dilemma wieder zu heilen. Mit diesem Missverständnis räumt dieser Text ganz eindeutig auf, denn Gott hat dieses Evangelium, und zwar das ganze Evangelium, das Evangelium der Vergangenheit, das Evangelium, die Facetten des Evangeliums der Gegenwart, das, was wir jetzt gerade hier erleben, und auch noch der Zukunft, verheißen vor Zeitalter ewig. Also bevor die Zeit überhaupt begann, bevor die Schöpfung überhaupt begann, hatte Gott diesen Plan schon in Jesus Christus entwickelt. Und dann, und das ist eine zweite Schlussfolgerung, dann gehört diese Botschaft des Evangeliums und das Verständnis dieser Botschaft zweifelsohne zu den vornehmsten Aufgaben, die ein Mensch vor Augen hat. Das Evangelium, den Satz haben manche von uns auch schon sehr, sehr häufig von mir gehört, das Evangelium ist nicht, wie es heute durch diese Ansätze der noch mehr Zahlen und noch mehr besucherfreundlich und noch mehr emergenten Gemeinden. Das Evangelium ist nicht einfach nur eine Eintrittskarte in den Himmel, so wie es uns heute auch vorgestellt wird. Das Evangelium ist tatsächlich der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Und das will ich euch hier mit diesem Text aufzeigen. Die erste Frage, denke ich, haben wir damit beantwortet, wann gab Gott diese Verheißung des Evangeliums, nämlich vor Zeitalter ewig. Das war kein Notfallplan, das war keine spontane Aktion der Dreieinigkeit, sondern das war ganz bewusste Absicht. Alles in diesem Universum lief letztendlich auf dieses Kreuz vor 2000 Jahren in Jerusalem auf Golgatha hinaus. Also wann hat Gott diese Verheißung gegeben? Vor Zeitalter ewig, heißt es hier deutlich. Also bevor alles, was zeitlich ist, schon begann. Die zweite Frage, und die ist nicht minder einfach zu beantworten, ist, wem hat Gott dann diese Verheißung gegeben? Heißt es ja deutlich, Gott hat dieses Evangelium, Gott, der nicht lügen kann, hat dieses Evangelium vor Zeitalter ewig verheißen. Eine Verheißung hat ja immer, mal ein Beispiel, vor wenigen Tagen haben wir hier gestanden und haben Heiligabend die Geburt Jesu gefeiert. Und da haben wir auch die Ankunft des Engels Gabriels bei Maria angeschaut. Wir haben diesen ganzen Text gelesen und dann dieses Magnifikat von der Maria als Antwort auf das, was ihr der Engel Gabriel verheißen hat. Richtig? Also wir haben einen Sender, in dem Fall Gott, einen Botschafter, in dem Fall Gabriel, und einen Empfänger, und das war Maria. Also lassen wir jetzt mal den Botschafter aus. Hier haben wir auch einen Botschafter, ja, einen Überbringer, das ist Paulus, ja, der überbringt das Ganze. Aber offensichtlich gibt es ja einen Sender bei jeder Verheißung, einen Sender und einen Empfänger. Sonst wäre es keine Verheißung. Und jetzt ist die Frage an euch, wem hat Gott vor Zeitalter ewig das Evangelium verheißen? Jetzt könnte man sagen, ihr müsst ein bisschen... Ja, also der Martin hat gesagt, wie bei der Kinderstunde, wenn ich Jesus sage, kann es selten falsch sein. Das stimmt. Aber wir gehen mal langsam zurück. Wer wird denn in der heutigen Zeit meistens als der Empfänger des Evangeliums gehandelt? Simon, wir Menschen. Ja, das ist im Grunde genommen, das wird gar nicht mehr diskutiert. Das ist vollkommen klar. Alle Bücher, alle Lieder, alle Traktate, alles, was wir zum Evangelium lesen, hat immer wieder nur dieses eine Denken in uns hervorgebracht. Ja, wir sind die Empfänger dieser Verheißung. Nein, wir sind die Nutznießer des Evangeliums. Das stimmt. Das Evangelium ist extrem wichtig. Ohne das Evangelium gehe ich und gehen du und wir in die ewige Verlorenheit. Wir sind Nutznießer des Evangeliums, das stimmt. Aber offensichtlich sind wir nicht die Empfänger der Verheißung des Evangeliums. Wisst ihr warum? Weil Gott hat dieses Evangelium ja schon verheißen vor Zeitalter ewig. Also bevor alles, was zeitlich ist, überhaupt war. Adam und Eva als erste Menschen sind zeitlich. Und Gott hat die Verheißung des Evangeliums schon vor der Zeit gegeben. Jetzt gibt es aber noch ein zweites übliches Missverständnis, was dann kommt und dann heißt es, naja, das Evangelium ist dann halt der unsichtbaren Welt, sprich der Engelswelt gegeben worden. Wirklich? Ist das möglich? Nein. Warum ist das unmöglich? Weil Engel zwar auch ewig leben oder eine ewige Existenz haben, so wie Menschen eine ewige Existenz haben, egal ob sie ewiges Leben bei Gott oder in der ewigen Verdammnis, in der Gottesferne leben, aber wir sind auf die Ewigkeit hin alle geschaffen, Engel wie Menschen. Aber Engel wie Menschen haben einen Anfang. Gott hat alle Engel geschaffen. Engel sind nicht wie Gott ewig in der Vergangenheit, schon existent, sondern Engel sind geschaffene Wesen, dienstbare Geister, um das zu tun, was Gott ihnen befohlen hat. Also, wenn Gott das Evangelium vor Zeitalter ewig schon verheißen hat, dann können nicht die Engel die Empfänger des Evangeliums gewesen sein, weil die Engel waren vor Zeitalter ewig noch gar nicht da. Wer ist also der Empfänger des Evangeliums, dieser Verheißung? Wie es der Martin eben gesagt hat. Und da erweist sich es als gut, wenn wir eine gute Theologie haben, ja, denn wir glauben, dass Gott seit Zeitalter ewig in drei Personen existiert. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und diese drei Personen, die existieren nicht einfach nur nebeneinander her seit Zeitalter ewig, sondern diese drei Personen stehen seit Zeitalter in Beziehung zueinander. Die stehen sogar in einer Liebesbeziehung zueinander. Diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn ist eigentlich das Vorbild für unsere Liebesbeziehung zum Vater und zu den Menschen. Leider studieren wir nur diese Beziehung, die die Dreieinigkeit untereinander pflegt, recht wenig, weil wir, und ich schlussfolgere das jetzt einfach mal so, vielleicht tue ich uns auch Unrecht, aber ich glaube, weil wir von Natur aus so selbstsüchtig sind. Wenn es um die Liebe Gottes geht, können wir gar nicht anders denken, ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber wir können gar nicht anders denken, als an uns, oder? Wir sind die Empfänger der Liebe Gottes. Aber wir müssen uns jetzt spätestens heute Abend unseren Geist mal, erlaubt mir den Ausdruck, etwas aufbohren lassen. Es gibt eine Beziehung, die ist viel, viel älter als die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Das ist nämlich die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Sohn und dem Heiligen Geist und dem Heiligen Geist und dem Sohn und dem Heiligen Geist und dem Vater. Und diese Beziehung existiert seit Zeitalter ewig als eine absolut reine, vorbildliche Liebesbeziehung. Dass die Beziehung da ist, ist nicht das Problem, ja, dass wir die in Zweifel ziehen müssten. Ja. Sie sind Beziehungswesen, die Dreieinigkeit. Deswegen hat er uns auch als Beziehungswesen geschaffen. Wir sind auf Beziehung angelegt, wie man sehen kann. Aber nicht als erstes nur füreinander, sondern als erstes für die Beziehung mit Gott. Also, dieses Evangelium hat Gott verheißen und offensichtlich erging diese Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit. Der Vater verheißt dem Sohn eine Braut. Und jetzt kommen wir unserem Thema heute Abend. Was ist ein gesundes Merkmal einer Gemeinde? Und ich habe am Anfang gesagt, eine gesunde Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nicht um sich selbst dreht und nicht um den Menschen dreht, sondern dass sie sich um Gott dreht. Und die Verheißung des Evangeliums erging offensichtlich innerhalb der Dreieinigkeit vom Vater an dem Sohn. Der Vater sagt zum Sohn: Sohn, ich werde dich ehren. Ich werde dir meine Liebe gegenüber ausdrücken, indem ich dir eine Braut verheiße. Der Vater verheißt dem Sohn eine Braut. Menschen, die Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, um sie seinem Sohn in der Gemeinde Jesu zuzuführen. Der Sohn wiederum sagt zum Vater vor Zeitalter ewig: Vater, jetzt fehlt uns leider so ein bisschen das Verständnis von der orientalischen Hochzeit, ja, weil wir das nicht kennen, aber im Orient musste ein Brautpreis bezahlt werden. Und der Sohn verheißt dem Vater: Vater, wenn du mich mit einer Braut ehrst, dann werde ich dich ehren, indem ich den Brautpreis für diese Braut zahle. Am liebsten würde ich jetzt hier stehen bleiben und über Heilssicherheit reden. Aber das ist nicht unser Thema. Dass du wirklich gerettet bist und bleibst, liegt nicht daran, dass du so ein toller Christ und so eine tolle Nachfolge bist, sondern es liegt an der Verheißung des Sohnes an den Vater. Nicht eins von dem, was der Vater ihm schenkt, wird der Sohn verlieren. Warum? Weil du A, das Geschenk des Vaters an den Sohn bist und B, der Sohn den ganzen Brautpreis mit seinem Blut für dich bezahlt hat. Das ist ein starkes Argument für Heilssicherheit und nicht mein besonders großer oder fester Glaube. Aber das ist auch nicht unser Thema. Der Vater, wir sind bei der Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit vorzeitalt ewig, der Vater bereitet dem Sohn diese Braut, indem er Menschen vor Grundlegung der Welt zur Sohnschaft vorherbestimmt. Und der Sohn wiederum kommt dann in die Welt, um diese verheißene Braut durch sein eigenes Blut auszulösen, um diesen Brautpreis zu bezahlen. Und dieser Plan und diese Verheißung ist noch längst nicht zu Ende. Der Vater zieht nun, jetzt kommen wir mehr in die Gegenwart, der Vater zieht Menschen zum Sohn, um den Sohn zu verherrlichen. Das ist seine Braut, um sie ihm zuzuführen. Und der Sohn wiederum empfängt diese Braut, nicht weil du so toll bist, sondern weil du das Geschenk des Vaters an den Sohn bist. Und eines Tages, das ist 1. Korinther 15, wird der Sohn die Braut nehmen, wird sie empfangen bei der Hochzeit des Lammes und wird was tun? Er wird sich selbst mit der Braut dem Vater übergeben. Und so wird Gott alles in allem sein. Das Evangelium ist etwas größer als einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium dreht sich im Kern um das Wesen Gottes. Und das möchte ich jetzt im dritten Punkt hier deutlich machen. Denn wir haben geklärt, wann hat Gott diese Verheißung des Evangeliums gegeben? Vor Zeitalter ewig. Wem hat Gott die Verheißung des Evangeliums gegeben? Seinem eigenen Sohn. Und jetzt ist die letzte Frage: Warum hat Gott diese Verheißung gegeben? Warum gab Gott diese Verheißung des Evangeliums? Ihr habt schon gemerkt, offensichtlich steht der Mensch nicht im Mittelpunkt des Evangeliums, obwohl wir das ständig so denken und besingen. Ja, wieder einen kleinen Exkurs. Louis, Die Frage habe ich dir wahrscheinlich schon mal gestellt. Wie viele Lieder kennst du, die von der Liebe Gottes an die Menschen handeln? Und der Liebe Gottes an die Menschen. Unzählige, fast alle Lieder handeln von dieser Liebe Gottes an die Menschen. Wie viele Lieder kennst du, die von der Liebe des Vaters an den Sohn handeln? Ich kenne ein einziges. Ja, und ich habe es noch nie hier bei uns in der Gemeinde gehört. Das ist kein Vorwurf, sondern das zeigt einfach nur, ja, wir denken die ganze Zeit beim Evangelium an uns, aber nicht an Gott selber. Ja, das ist natürlich ein Lied auf Englisch von einer Gruppe neu aufgelegt. Das ist ein uraltes Lied, das ist bestimmt schon 200-300 Jahre alt. Das findet ihr auf dem Album von Indelible Grace, einem Live-Album, was sie auf einem Gemeindekonzert in Tennessee gegeben haben. Also wenn ihr das genauer wissen wollt, dann sprecht mich nochmal an. Aber das ist nicht von ihnen, ja, sondern Indelible Grace ist eine Gruppe, die haben sich zur Aufgabe gemacht, alte Lieder mit tiefer, reicher Theologie, mit neuen Melodien zu versehen, sodass man sie heute noch hören und auch gerne singen kann. Ja, das ist nichts Böses, dass wir Melodien haben, die eingängig und zeitgemäß sind, aber die Theologie sollte gut sein. Und das ist eine feine Aufgabe, die sich diese Gruppe Indelible, nicht Sovereign Grace, ist auch gut, sondern Indelible Grace gestellt hat. Also, aber jetzt diese letzte, dritte Frage. Warum hat Gott uns diese Verheißung des Evangeliums gegeben? Wenn die Erlösung, ihr Lieben, und das merkt ihr, wirklich der Sinn des Lebens wäre, wie das uns manchmal in der Evangeliumsverkündigung beigebracht wird. Ja, Hauptsache gerettet, Hauptsache du findest Christus, Hauptsache du bist erlöst. Wenn das wirklich der Sinn unseres Lebens wäre, wisst ihr was? Dann hätte Adam und Eva nach der Schöpfung und vor dem Sündenfall gar keinen Sinn im Leben gehabt, weil die waren noch nicht erlöst. Die waren ja noch nicht mal in Sünde gefallen. Versteht ihr? Der Sinn des Lebens und damit auch der Sinn der Gemeinde, der muss ein bisschen tiefer sein als einfach nur Hauptsache gerettet. So wie wir es leider manchmal heute in unseren Evangeliumsverkündigungen und manchmal vielleicht sogar in unseren Liedern darstellen. Der ursprüngliche Mensch war ja noch gar nicht erlösungsbedürftig, sondern der größte Sinn des Evangeliums, der tiefste Sinn des Evangeliums besteht darin, und jetzt hört noch mal bitte diesen Satz, dass Gott sich die Gelegenheit nimmt, sein herrliches Wesen ganz öffentlich der sichtbaren und unsichtbaren Welt zur Schau zu stellen. Das ist der Sinn des Evangeliums, damit wir Gott verstehen können. Ja, um das zu verstehen, wollen wir uns kurz dem Johannesevangelium zuwenden. Johannes 17 ist das hohepriesterliche Gebet. Da redet nämlich der Sohn zum Vater, und zwar an einem ganz markanten Punkt seines Dienstes. Ja, in Johannes 13 bis 17 bereitet der Herr Jesus die Jünger auf seinen Abschied vor. Weil die Jünger haben ja mit was ganz anderem gerechnet. Sie dachten, das ist jetzt der König und wir sind sein Ministerrat, ja, und wir treten jetzt hier die Herrschaft an. Und der Herr Jesus musste sie eines Besseren belehren. Nee, ich gehe jetzt ans Kreuz und ihr müsst euch erstmal insofern von mir verabschieden. Und deswegen sind das diese Trost- oder Abschiedsreden. Und den Höhepunkt bildet dann das Kapitel 17 mit dem hohepriesterlichen Gebet. Und um der Zeit willen gehe ich jetzt nur auf den Vers 5 ein. Das dürfen wir nicht so stark verkürzen. Den Vers 1 müssen wir lesen von dem Gebet. Und da heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel auf und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Da seht ihr schon ein ganz starkes Indiz, um was es, oder einen ganz starken Hinweis, um was es beim Evangelium tatsächlich geht. Der Vater bekommt in Anführungszeichen Gelegenheit, den Sohn zu verherrlichen, und der Sohn wiederum bekommt Gelegenheit, den Vater zu verherrlichen. Das genau betet der Herr Jesus. Vater, die Stunde ist gekommen. Welche Stunde ist denn jetzt gekommen? Was kommt denn jetzt als nächstes nach Johannes 17? Die Himmelfahrt? Nein, das sagen leider manche Ausleger. Naja, der Herr Jesus geht jetzt zurück zum Vater und deswegen hat er wieder die Herrlichkeit, die er schon hatte, bevor er in die Welt gekommen ist. Das ist keine gute Auslegung. Das ist nicht Auslegen mit dem Wort arbeiten. Ja, was jetzt als nächstes kommt, die nächste Stunde, ist die Stunde seines Todes. Und genau das betet jetzt auch nochmal der Herr Jesus im Vers 5. Und da heißt es, und nun verherrliche du, Vater, mich, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich will es nochmal abgrenzen. Der Herr Jesus sagt nicht, Vater, ich komme jetzt wieder zurück und wenn ich jetzt wieder bei dir bin, dann habe ich ja wieder die Herrlichkeit, ehe ich in die Welt gekommen bin. Nein, das ist eine Eisegese. Ja, da lesen wir was in den Text hinein, was der Herr Jesus gar nicht sagen wollte. Der Herr Jesus sagt ja nicht, verherrliche mich nun mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor ich in die Welt gekommen bin. Wisst ihr, was der Herr Jesus sagt? Verherrliche mich nun mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Das heißt, der Herr Jesus bekommt jetzt die Gelegenheit, eine Herrlichkeit der Dreieinigkeit zur Schau zu stellen, die die Dreieinigkeit schon immer hatte, schon bevor die Welt überhaupt gemacht war, bevor überhaupt Zeitalter ewig war, bevor überhaupt Engel da waren. Jetzt zeigt Jesus am Kreuz die ganze Herrlichkeit Gottes, das ganze Wesen Gottes wird da zur Schau gestellt. Ein zweiter starker Hinweis, dass es sich aufs Kreuz bezieht, ist das Wörtchen nun. Schaut nochmal Vers 5 an, da heißt es, und nun, nicht ja, übermorgen oder in einigen Tagen nach der Auferstehung, sondern und nun, verherrliche Vater, du mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, ehe die Welt war. Das Evangelium, ihr Lieben, führt zur Verherrlichung Gottes. Und es ist unserer Selbstsucht geschuldet, dass wir viel zu wenig darüber nachdenken, was hat es eigentlich dem Herrn Jesus gebracht, ans Kreuz zu gehen. Das ist eine Frage, das muss ich auch bekennen, die ist mir von Natur aus eigentlich ganz fremd. Versteht ihr? Schon fast komisch, sowas zu fragen. Was hat es dem Herrn Jesus gebracht, ans Kreuz zu gehen? Wenn es ans Kreuz geht, dann denken wir nur an eins. Was hat es mir gebracht, ans Kreuz zu gehen? Und deswegen, sorry, das müssen wir jetzt nochmal aushalten, besingen wir das auch die ganze Zeit. Aber wir kommen gar nicht mal auf die Idee, das Wort darin gehen zu studieren, was hat es eigentlich dem Herrn Jesus gebracht, ans Kreuz zu gehen? Und der Herr Jesus beantwortet das. Verherrliche mich du mich nun, ja, wie ich dich verherrliche. Und wie verherrliche mich nun mit der Herrlichkeit, die ich schon hatte, ehe ich in die Welt kam, indem ich ans Kreuz gehe. Natürlich müssen wir noch einen Schritt weiter denken. Ja, wie kann das sein, dass der Herr Jesus sowas betet? Das ist jetzt die ultimative Verherrlichung. Das Kreuz von Golgatha zeigt am stärksten das Wesen Gottes. Wie kann das sein? Es ist nicht so schwer. Gott hat im Grunde genommen mit dem ganzen Universum zwei Werke verfolgt. Ein Schöpfungswerk und ein Erlösungswerk. Das Schöpfungswerk bildet die allgemeine Offenbarung Gottes. Also damit meine ich die Felder, die Vögel, das Meer, den Schnee, das Kaiserwetter, was wir am Sonntag erleben durften. Ja, ein paar Geschwister haben mich mit ein Stückchen in die Rhön genommen und allein die Fahrt war herrlich. Ja, das war einfach herrlich, weil wir an der Schöpfung, an dem Schöpfungswerk schon die Herrlichkeit Gottes sehen können. Das ist gar keine Frage, okay? Aber wir können offensichtlich an dem Schöpfungswerk nicht die ganze Herrlichkeit, das ganze Wesen Gottes sehen. An dem Schöpfungswerk kann ich die Größe Gottes sehen. Ohne Frage. An dem Schöpfungswerk kann ich die unerforschliche Reichtum der Intelligenz Gottes sehen. Ja, beschäftige dich mal mit Quantenphysik. Ja, oder allein nur mit Biologie. Oder von mir aus auch mit Astronomie. Also egal, ob du ein Mikroskop oder ein Teleskop benutzt, es ist einfach herrlich, sich mit der Macht und der Größe, ja, der Stärke und damit auch dieser Heiligkeit Gottes zu beschäftigen. Und Gott kann sich sehr gut durch dieses Schöpfungswerk auf die Art und Weise mitteilen. Aber wisst ihr, bevor Zeitalter ewig, bevor überhaupt irgendetwas gemacht wurde, war Gott nicht nur mächtig und stark und extrem heilig oder intelligent und tief. Wisst ihr, was Gott auch schon immer war, und das war ein absolut herrliches Wesen? Liebevoll, gnädig, rettend, barmherzig, so stark liebend, so stark gnädig, so stark barmherzig, dass er bereit ist, sein Leben nicht für Freunde zu geben, sondern Christus hat sein Leben zu einer Zeit für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Nicht nur Sünder,
Feinde Gottes. Römer 5, Vers 8. Da erweist Gott seine Liebe zu uns, dass Christus bereit war, sein Leben für uns zu geben, als wir noch seine Feinde waren. Versteht ihr? Am Anfang war das Wort. Richtig? Also Gott war schon immer Wort und mit Worten will man sich mitteilen. Gott ist ein mitteilender Gott. Gott möchte, dass wir ihn verstehen. Und Gott benutzt zwei Kanäle, um sein Wesen, was seit Zeitalter ewig sich nie verändert hat, zu kommunizieren. Der eine Kanal ist das Schöpfungswerk und da können wir die Herrlichkeit seiner Größe und Heiligkeit und Macht und Tiefe seiner Gedanken ja schon sehen, aber daran können wir nicht seine Gnade sehen, seine Liebe, die unverdient ist, seine Barmherzigkeit. Das können wir nur sehen, wenn wir sehen, wie er, der des Todes nicht würdig war, der absolut heilig war. Es gab keine größere Ungerechtigkeit in diesem Universum, als dass der eingeborene Sohn Gottes, der nie eine Schuld auf sich geladen hat, trotzdem ans Kreuz von Golgatha geschlagen wurde. Es gibt keine größere Ungerechtigkeit. Aber warum ist die geschehen? Damit Gott auch diese zweite Facette seines Wesens zur Schau stellen konnte, indem er seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen zur Schau stellt. Und das betet der Jesus in Johannes 17. Vater, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt ist es soweit. Du hast mich verherrlicht, jetzt verherrliche ich dich. Und nun verherrliche mich mit dieser Herrlichkeit, die ich schon hatte bei dir, nicht bevor ich in die Welt gekommen bin, sondern ehe die Welt war. Das Kreuz von Golgatha gibt Christus die Gelegenheit, das volle Wesen Gottes öffentlich zur Schau zu stellen. Gottes Wort, und er möchte sich mitteilen. Am Kreuz von Golgatha siehst du seine ganze Heiligkeit, denn es brauchte nichts Geringeres als den Tod des Sohnes Gottes, des zweiten Teils der Dreieinigkeit, um für Sünde Sühnung zu erwirken. Da siehst du die ganze Heiligkeit, aber da siehst du auch das ganze Erbarmen. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist den Weg wirklich bis zum Ende gegangen, um uns zu zeigen, wie er wirklich ist. Ihr Lieben, das weiß ich aus der Seelsorge, die meisten Seelsorgefälle, wenn ich dieses unschöne Wort gebrauchen darf, die kranken an einem falschen oder unzureichenden Verständnis vom Wesen Gottes. Die meisten von uns haben eine geringe Sicht von Gott und eine überhöhte Sicht vom Menschen. Und daran werden wir oft krank. Ja, das ist jetzt auch nicht unser Thema, aber das muss anders werden. Und das kann anders werden, wenn wir tatsächlich das tun, zu was Gott, und jetzt komme ich zum letzten Teil dieses Abends, zu was Gott uns als Gemeinde berufen hat. Das höchste Wesen, die höchste Würde von uns ist es, Sprachrohr Gottes zu sein, ihn zur Schau zu stellen, seine Herrlichkeit zu kommunizieren. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, weil an uns, ja, als den Ersten diese Gnade offenbar wurde. Ja, wir sind gerettet worden und wir sollen jetzt dieser sterbenden Welt und auch übrigens der unsichtbaren Welt diese Gnade Gottes zur Schau stellen. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für die Herrlichkeit Gottes. Auch wieder eine kurze Frage zwischendurch. Für was lebst du wirklich? Hauptsache gerettet? Hauptsache eine Eintrittskarte? Hauptsache alles gut? Ja, Gott hat mir jetzt schon alles gegeben und jetzt muss man sehen, was die Gemeinde und der Pastor oder die Ältesten mir noch alles geben können. Ja, ich weiß, die ihr heute Abend hierher gekommen seid, ihr seid schon allein durch euer Kommen, habt ihr euch daraus ausgezeichnet, dass ihr wahrscheinlich eher nicht zu dieser Gruppe gehört. Aber das gibt's in der Gemeinde Jesu. Ja, Gott ist dazu da, um mir zu dienen. Und so geht man auch in die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde es nicht schafft, mir während Corona noch richtig zu dienen, ja, dann komme ich einfach nicht mehr. Dann ist es mir einfach zu viel. Dann hat sich die Gemeinde nicht ausreichend um mich bemüht. Ihr Lieben, das ganze Programm ist falsch von Anfang an. Das liegt aber wahrscheinlich schon daran, wie wir das Evangelium verkündigt haben. Wenn das Evangelium sich tatsächlich um uns dreht, ja, was meint ihr, was dann passiert, wenn ich dann das Evangelium, ich sage ja nicht, dass damit niemand zum Glauben kommt. Durch eine selbstsüchtige Verkündigung des Evangeliums kommen Menschen zum Glauben. Aber wisst ihr, was sie dann immer noch sind? Sie sind immer noch falsch gepolt. Dann sind sie in der Gemeinde und sie denken immer noch, es geht um sie. und dass es ihnen wohl geht und dass es ihnen schön geht. Dann müssen die Lieder besser werden, die müssen zeitgemäßer werden, die müssen sich mehr, ja, die müssen mehr meine Gefühle anstimmen. Dann müssen die Predigten bitte kürzer sein und möglichst mit ganz vielen Beispielen aus dem Leben gespickt sein, aber nicht so viel Wort Gottes, das ist so alt und so zäh. Dann wollen wir auch nichts mehr von langen Gebetssitzungen hören oder von gar Gemeindezucht, was ja völlig aus dem Rahmen gefallen ist. Dann verbrennen wir ja alle Menschen. Ja, wenn wir wirklich noch Heiligkeit Gottes hier unter uns haben wollen und sagen, nee, so geht's jetzt wirklich nicht. Wenn einer dauerhaft unbußfertig bleibt, dann darf er nicht Teil der Gemeinde sein. Das ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Seht ihr, wie stark ein richtiges Verständnis vom Evangelium beziehungsweise überhaupt von der Gemeinde mit der Praxis oder der Gesundheit einer Gemeinde zusammenhängt. Gott hat sich die Gemeinde erwählt, um letztendlich sein Wesen zur Schau zu tragen. Ja, jetzt, und das ist der Abschluss, schlagt nochmal den Epheserbrief auf. Das Thema behandelt Paulus unter anderem bei den Korinther, Galater, Epheser, bei den Ephesern. Und da heißt es, abschließend von diesen, das sind ja zwei Teile im Epheserbrief, der erste Teil, ja, wer ich bin in Christus, aber nicht geht es da um mich, sondern um das herrliche Wesen Gottes, ja, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, wiederholt er ja x-mal gleich zu Anfang in diesen ersten, in dem ersten Satz des Epheserbriefes. Ja, im ersten Satz des Epheserbriefes, der leider bei Paulus 14 Verse lang geworden ist, sagt er dreimal, es geht um den Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Genau das, was wir eben im Evangelium aufgezeigt haben. Und am Ende dieser Beschreibung, was Gott an uns in Christus getan hat, diesen ersten drei Kapiteln, da sagt Paulus dann, Vers 20, Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über hinaus alles zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit anderen Worten, Gott erwählt sich Menschen, er erwählt sich ein Vehikel, um an diesen Menschen nicht nur seine ganze Gnade zu zeigen, sondern diese Menschen auch zu gebrauchen, um einen Lobpreis auf die Herrlichkeit seiner Gnade zu verkündigen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Das geht übrigens schon zurück zu Israel. Gott hat sich als erstes Israel erwählt. Nicht alle Völker hat er sich erwählt, Israel hat er sich erwählt. Warum hat er sich Israel erwählt? Weil Israel so toll war? Weil es so ein großes, mächtiges, starkes Vorzeigevolk war? Nein. Sie waren das Kleinste, sie waren das Geringste, heißt es in 5. Mose 7. Nicht, weil du mehr wärst als alle Völker, hat Gott sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ja, ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen was? Wegen der Liebe des Herrn. Damit seine Liebe offenbar werde. Und in der Gemeinde Jesu macht er genau das Gleiche wieder. Ja, wenn ihr den Korintherbrief kennt, im Kapitel 1, da sagt, erinnert uns Paulus an unsere Berufung. Seht doch, Brüder, eure Berufung. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern was hat Gott erwählt? Das Törichte hat Gott erwählt. Das Unedle dieser Welt. Damit er das, was nicht weise ist, damit er die Weisen zu Schanden machen. Das Schwache hat Gott erwählt, damit er die Starken zu Schanden mache. Das Unedle, das Verachtete hat er erwählt, Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also so wie es bei Israel gemacht hat und hat das Geringste der Völker erwählt, so macht es jetzt auch in der Gemeinde. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade sehr schmeichelhaft und lobenswert für euch, aber ihr seid die Letzten. Ja, das Letzte der Welt hat Gott erwählt. Warum? Damit er seine ganze Gnade zur Schau tragen kann. Kein Wunder, und das sage ich jetzt allen Ältesten, die heute Abend zuhören und hier sitzen, kein Wunder, stinken die Schafe so viel und es ist manchmal so mühevoll, diese Schafe zu weiden. Das liegt an der Erwählung. Ja. Da ist halt nicht viel Edles, somit, damit sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Denn Gott hat es offensichtlich nicht gereicht, wir bleiben noch im Epheserbrief und wir gucken uns immer nur die Ende der Kapitel an, das sind wie die Zusammenfassungen dieser Kapitel. Ja, wir haben die Zusammenfassung im Kapitel 3 schon angeschaut und jetzt schauen wir uns noch die Zusammenfassung im Kapitel 2 an. Und da heißt es, und alles, vom Vers 1 an, Epheser 1, Vers 22, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn, also Christus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was da steht. Gott hat nicht nur Israel erwählt, um sein herrliches Wesen der Gnade zur Schau zu stellen, weil wie bockig war denn Israel jahrtausende lang? Eben, damit Gott das volle Maß seiner Gnade erzeigen kann, damit er sein Wesen zeigen kann. Und genau das Gleiche macht er jetzt mit der Gemeinde. Ja, warum? Weil er sich selbst mit der Gemeinde zur Fülle bringen will. Ihr Lieben, fragt mich nicht zu viele Fragen zu diesem Vers 23, weil alle Antworten darauf habe ich nicht. Weil der, der nichts braucht, nimmt sich die Gemeinde, um sich selbst zur Fülle zu bringen. Das ist schwer verständlich. Aber ein kleines bisschen dürfen wir Einblick in dieses Geheimnis haben, was dem Apostel Paulus offenbart wurde. Offensichtlich, und das ist das ganze Thema heute Abend, geht es um die Verherrlichung Gottes. Er will, sein Wesen ist immer gleich. Vor Zeitalter ewig, bevor die Engel und die Menschen geschaffen wurden, war er schon so, wie er heute ist. Aber er wird wirklich buchstäblich zur Fülle gebracht, wenn sein Wesen kommuniziert wird, offenbar wird. Und was ist das für eine Gnade, dass du das Blut Jesu schmecken durftest an deinem eigenen Leben. Dass du, der du in der ewigen Verdammnis geweiht warst, durch das Blut Jesu jetzt nahegebracht wurdest. Das kommuniziert wirklich die Fülle Gottes in Jesus Christus. Und das, ihr Lieben, ist der Kern der Gemeinde. Wenn das nicht der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt all unseres Denkens und Strebens ist, selbst, und wir werden viele Beispiele bringen, ja, wir wollen 12 Themen bringen, da wird es auch um Evangelisation gehen. Bei der Evangelisation muss letztendlich Gott und seine Verherrlichung im Mittelpunkt stehen und nicht ultimativ der Mensch, auch wenn natürlich der Mensch sehr wichtig ist und er der Nutznießer des Evangeliums ist. Aber auch in der Verkündigung, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen, beim Musikdienst oder bei der Jüngerschaft oder bei der Gemeindemitgliedschaft, bei all diesen Dingen muss es letztendlich um ihn gehen und nicht um uns. Wenn sich die Gemeinde im Kern wirklich um die Verherrlichung Gottes drehen soll, dann muss das umfassend unser Denken bestimmen. Ja, dann müssen wir so akkurat wie möglich sein Wort austeilen. Ja, dann ist auslegendes Arbeiten mit dem Wort, dann ist das keine Möglichkeit unter vielen Alternativen. Dann ist das zwingend, um wirklich den ganzen Ratschluss, sprich die Größe der Herrlichkeit seiner Gnade, zur Schau zu stellen. Weil Gott hat nun mal einen Monolog geführt durch sein Wort. Also sollen wir sein Wort bitte weitergeben, und zwar den ganzen Ratschluss, so wie es auch der Apostel Paulus getan hat. Und deswegen das nächste Thema wird das auslegende Arbeiten mit dem Wort sein. Und wie gesagt, ich habe verschiedene Beispiele schon gebracht. Wenn es wirklich um die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde geht, dann muss das Einfluss zum Beispiel darauf haben, wie ich mich auf Dienste vorbereite. Nicht erst Samstagabend, noch schnell, und jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich könnte jetzt jedem auf die Füße treten. Ja, noch schnell die Blumen zurechtrücken oder noch schnell in das Kinderbuch gucken oder noch schnell an die Einleitung im Gottesdienst denken oder noch schnell ein Musikstück raussuchen, ja, so um 9:30. Ja, wirklich. Gab es wirklich die ganze Woche keine Zeit, um Gott zu zeigen, du bist mir wert, du bist mir würdig, so wie er gezeigt hat, wie gnädig er ist. Wenn wirklich die Verherrlichung Gottes im Mittelpunkt einer gesunden Gemeinde steht, ja, dann muss die Dankbarkeit und die Liebe zu Gott als Antwort auf sein herrliches und gnädiges Wesen jedes Streben in der Gemeinde durchdringen und nicht der versteckte Drang, sich selbst zu präsentieren. Ihr Lieben, die Welt leidet darunter, dass sie den Mittelpunkt verloren hat. Der Mittelpunkt ist die Verherrlichung Gottes. Der Sündenfall, ist uns allen klar, das haben wir hier in der Gemeinde schon öfters klar gemacht, ist nicht einfach nur ein bisschen Essen von der verbotenen Frucht. Der Sündenfall bestand darin, dass wir uns selbst in den Mittelpunkt gestellt haben. Wir wollen jetzt verherrlicht werden. Und das Evangelium hat die Kraft, das wieder umzukehren und uns dahin zu bringen, dass wir zur Ehre Gottes leben, aus Dankbarkeit, dass er uns durch sein Blut, obwohl er es nicht nötig hatte, erlöst hat. Und deswegen ist es wirklich schwer, wenn wir in der Welt immer noch versuchen, uns selbst darzustellen. Aber das Perverseste, Entschuldigung für diesen Kraftausdruck, aber das Perverseste ist tatsächlich, wenn ich die Gemeinde Jesu, diesen Ort, missbrauchen möchte, um mich und meine Begabung noch irgendwie auf den Leuchter zu stellen. Das ist wirklich das Verkehrteste. Also pervers heißt, ja, pervers, also vers ist auf den Kopf gestellt und per ist durch und durch. Das ist dann durch und durch auf den Kopf gestellt, wenn ich hier predige, um letztendlich mich groß zu machen. Wenn ich Musik spiele oder wenn ich mich hier hinstelle, egal ob ich schon älter oder ob ich ganz jung bin, und singe, um letztendlich, damit sie mich beachten. Oder wenn ich einen Contest mache, wer ist denn der beste Worship-Leader? Das ist wirklich das Allerletzte, ihr Lieben. Es muss um ihn gehen, bei meinem ganzen Streben. Und Gott liebt Wahrheit, die im Verborgenen ist. Es werden oft vielleicht Leute Motive richten und dann, und das wollte ich euch nicht beibringen, und dann mit Finger auf Leute zeigen und sagen, ah, warum macht ihr das wirklich? Das will ich euch nicht beibringen. Aber du bist entscheidend, wenn du am Klavier sitzt. Du bist entscheidend, wenn du an der Kanzel stehst, warum machst du das wirklich? Es gibt nur ein Motiv, was wirklich lauter und rein ist. Und das ist die Verherrlichung Gottes. Und das gilt auch, ich will jetzt nicht alles vorgreifen, aber das gilt auch bei der Evangelisation. Es gibt nur ein Motiv, was wirklich lauter und rein ist. Dass Christus Ehre bekommt. Und er wird schon seine Gemeinde zusammenziehen. Da verlasse ich drauf. Ja, wir müssen das Wort verkündigen. Ohne die Verkündigung, das hat Gott sich so erwählt, kommt niemand zum Glauben. Aber wir müssen keine faulen Kompromisse machen mit der Botschaft, hausieren gehen und uns anbiedern. Das müssen wir nicht. Ich muss schließen, damit wir noch auch genug Zeit haben, um vielleicht noch mit der Gebetsgemeinschaft zu antworten und auch vor 9 Uhr nach Hause zu kommen. Deswegen schließt Paulus auch diesen ersten Teil mit Epheser 3, Vers 21. Und ich lese uns noch mal diesen Vers. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Dann würde ich vorschlagen, lasst uns aufstehen, lasst uns noch miteinander beten und dann schließe ich ab.
Welche Weisheit und welche Barmherzigkeit, welche Liebe du in dir verborgen ist. Amen.
Amen.
Jesus, danke, dass wir durch dein Wort immer wieder überführt werden, dass dein Wort wirklich auf unser Herz zielt und wir erkennen immer wieder neu, dass die Verdorbenheit so groß ist. Wir können so viel fromme und christliche Anstriche an unser Herz machen und meinen, dass wir so geistlich sind und trotzdem, wenn dein Wort wirklich in uns fällt und uns herausfordert, dann sehen wir, dass es um die Verdorbenheit ist. Und deswegen bitte ich dich, dass du unsere Herzen wirklich durchgehend erneuerst, dass wir wirklich verstehen, was du wirklich gesagt hast, als du hier auf Erden warst und was du durch dein Wort sagst. Ja, dass wir keine Heuchler bleiben, sondern dass wir begnadigte Sünder sind, die ehrlich sind zu dir und zu uns selber und die wirklich nur durch Gnade und Barmherzigkeit von dir leben und die dadurch auch motiviert sind, ihr Leben zu tun. Amen. Amen.
Ja, Jesus Christus, wir danken dir so sehr für dein Vorbild. Danke, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns das Wesen des Vaters kundzutun, um uns seinen Namen kundzutun. Und das hast du gemacht und das tust du auch weiterhin. Durch das, was du jetzt tust, durch das Evangelium. Und bitte vergib uns, wo wir oft so klein von dir denken, so klein vom Evangelium denken, so selbstbezogen und selbstverliebt sind. Vergib uns unsere Schuld und hilf, dass wir mündige Christen werden, die wirklich ja, das Vollmaß des Wuchses Christi aufweisen, dass wir geübt sind im Umgang mit deinem Wort, dass wir mehr verstehen, was der Kern von allem ist, Herr, dass es um dich geht, um deine Verherrlichung, um die Zurschaustellung deines Wesens und dass wir sogar Freude daran finden, Herr. Vergib uns, wo wir oft so nachlässig sind und uns viel mehr für Dinge begeistern, die uns dienen, als für die Dinge, die dir dienen. Herr, ich bitte dich, dass du ja bei uns anfängst, dass wir als Gemeinde wirklich darin wachsen, uns mehr um dich zu drehen, Freude an dir zu haben, von deiner Liebe wirklich erfüllt sind und motiviert sind und ja wirklich auch freigemacht sind von diesem knechtischen Drang, uns selbst zu verherrlichen, dass wir wirklich sagen können aus tiefstem Herzen, dass wir Liebe haben aus einem reinen Herzen und aus einem guten Gewissen und aus einem ungeheuchelten Glauben dir gegenüber. Schenk da Gnade zu und bitte segne du auch diese Bibelstundenreihe, wenn wir darüber nachdenken wollen, was Gemeinde nach deinem Plan wirklich gesund aussehen lässt, dass du dich dran freuen kannst. Hab Dank für deine Langmut mit uns und danke, Herr, dass du deine Gemeinde baust bis zum heutigen Tag, auch hier am Ort. Dir sei die Ehre dafür. Amen. Ja.
Und zwar eine etwas praktische Frage. Und ich selber wurde für Kindermitarbeiterdienst sehr früh herangezogen, mit 14 Jahren circa ungefähr. Aber da war auf jeden Fall bei mir noch nicht klar, dass ich das für den Herrn tue, sondern für mich selber und für meine Ehre. Wie siehst du das denn, wie das sein sollte? Wie sollen wir jetzt mit Jüngeren umgehen? Wann sollen wir sie zum Dienst rufen? Und wenn wir etwas bemerken, oder sollen wir das selber, sollen wir es denen sagen, oder sollen wir, oder geht es darum, Selbstprüfung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auf der einen Seite, und ich muss aufpassen, dass ich es nicht zu scharf beantworte, aber auf der einen Seite wehre ich mich vehement gegen diese Idee, Kinderarbeiter müssten möglichst jung sein, um bei den Kindern noch anzukommen. Verstehst du? Das ist völlig falsch. Ja, ich weiß nicht, wo dieses Denken herkommt, außer ja, aus diesem Zeitgeist. Ich will aber auf der anderen Seite auch deutlich sagen, Reife hat nicht automatisch etwas mit Alter zu tun. Das wissen wir alle. Wir können Geschwister beobachten, die sind schon sehr alt, aber sind nicht besonders reif deswegen. Und umgekehrt, wir können Geschwister beobachten, die sind sehr jung, wirklich sehr jung, aber haben sehr frühzeitig verstanden, um was es wirklich im Kern geht, nämlich um ihn und nicht um uns selbst. Also es ist eine hoffentlich ausgewogene Antwort. Ich würde es nicht an Alter festmachen, sondern an Reife. Und da würde ich mich aber nicht von, da würde ich nicht von abweichen. Menschen, die auch gerade hier in der Gemeinde Jesu und auch bei uns in der Gemeinde in Hünfeld andere belehren, müssen Vorbilder sein. Vorbilder in einem gottseligen Wandel, ja, dass sie Gott wirklich, dass sie zeigen, dass sie Gott lieb haben, dass sie verstehen, dass sie zeigen, dass sie verstanden haben, was das Geheimnis des Glaubens ist, nämlich ihn groß zu machen. Ja, das ist ja nur nicht so schwer. Das war heute Abend in 60 Minuten einfach gut und schnell zu erklären. Ja, und das liegt an uns, dass wir Buße tun, wo das nicht so ist und wirklich danach leben. Ja, es geht um ihn. Und Gott hat uns nun mal auch sein Evangelium gegeben, dass wir Freude daran haben, wirklich um seinetwillen zu leben. Ja, wir sind ja Nutznießer und das ist so schön. Wer kann besser jetzt aus vollem Herzen für jemand anderen leben, als die, die Empfänger seiner Gnade geworden sind. Aber dieses Verständnis, wie wir es heute Abend auch gesehen haben vom Evangelium, halte ich für eine grundlegende Voraussetzung für einen gesunden Dienst in der Jüngerschaft. Ob das in der Kinderstunde ist, ob das in den Bibelstunden ist, ob das im Musikdienst ist, ob das in der Verkündigung ist, ja, wenn wir andere anleiten, dann müssen wir sie in die Verherrlichung Gottes leiten, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und ja, gut. Entschuldigung. Ja, dann Gott segne euch bei allem Denken über sein Wort und freue mich, wenn wir dann in 14 Tagen weitermachen können. Ihm die Ehre.